This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Werbung.
Unsere heutige Folge wird präsentiert von Polk Audio. Es könnte nicht besser laufen. Du hast einen besseren Job bekommen, eine bessere Wohnung, einen besseren Fernseher und vielleicht ein besseres Auto. Du weißt also, wie sich besser anfühlt. Aber weißt du auch, wie besser klingt? Nein? Dann hör dir mal die Lautsprecher von Polk Audio an und wirst schnell merken, so klingt besser. Mehr Informationen findest du auf polkaudio.de.
Also weil für mich war deutsch gesungene Musik komplett abturnt, eine ganz lange Zeit. Für mich war das Schlager oder auch irgendwie super häufig natürlich so cheesy und also totale Antipathie. Aber dann so mit Bambule von den Beginnern und dann auch so Erstkontakt Tomte, Ketka. Dann, ey krass, das ist ja voll geile Gitarrenmusik und die Texte sind überhaupt nicht, ich habe überhaupt kein Fremdschamgefühl, ich liebe es einfach nur. Und da das natürlich, das war für mich dann natürlich schon ein erhellendes Moment.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Mein Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Katrin Ost. Katrin habe ich kürzlich auf einem Bandfoto gesehen und dachte, warte mal, die kennst du doch aus den Gag-Episoden der Satire-Sendung Extra 3. Die läuft übrigens auf ARD und NDR. Und tatsächlich dreht Katrin seit 2006 Kino und Kurzfilme, spielt Theater auf diversen Bühnen in Deutschland und Innsbruck. Sie ist geboren 1985 in Buchholz in der Nordheide. Das ist bei Hamburg am Rande der Lüneburger Heide. Und Katrin kann fechten, reiten, tanzen, spielt mehrere Instrumente, beherrscht gesanglich von Ballade bis Blues, von Chanson bis Chor, von Operette bis Punk, alles. Und weil dem so ist, hat sie auch eine Band mit ihrem kreativen Partner, dem Berliner David Hirst. Und bei August August machen die beiden Indie-Rock mit Pop- und Folk-Anleihen und haben kürzlich das Album Liebe in Zeiten des Neoliberalismus veröffentlicht. Und wie all das zusammenpasst, darüber klärt uns Katrin Ost jetzt in Der Soundtrack meines Lebens auf. Hallo Katrin, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Um mal ganz kurz zu meinem Intro zurückzukommen, nämlich, dass ich dich auf dem Foto deiner Band August August gesehen habe und dachte, die kennst du doch. Ist dir das schon passiert, dass Menschen dich mit deiner Band auf der Bühne gesehen haben und dich dann angesprochen haben und meinen, ey, ich kenne dich doch von irgendwoher?
Nee. Also als Theaterschauspielerin begegnet einem eher immer dieser Dialog, du bist Schauspielerin, kenne ich dich von irgendwoher? Und dann weiß man irgendwie nicht genau, was man dazu sagen soll.
Musst du sagen, ey, wenn du extra drei guckst, dann vielleicht.
Das werde ich mir merken jetzt für künftig.
Ja. Aber du kommst aus Buchholz in der Nordheide und das ist ja angenehmerweise nur 30 Kilometer von Hamburg entfernt und so eine ländliche, ziemlich grüne Gegend, aber eben halt mit Anschluss an die Elbmetropole. Ich nehme an, dass das auszuhalten war, dort aufzuwachsen, oder?
Ja, voll. Also ich bin so im Wechsel in eben Niedersachsen, im Speckgürtel von Hamburg und in Hamburg aufgewachsen. Also mein Papa ist Hamburger, also ein Junge von St. Pauli und genau, und jetzt lebe ich auch wieder in Hamburg, ja.
Und deine Eltern, sind die dafür verantwortlich, dass du diese klassische Beatles-Grundausbildung durchlaufen hast? Also bei ihnen lief ja zum Beispiel auch Elvis und Nina Simone und klassische Musik und Genesis. Und das hätte ja insgesamt alles auch viel schlimmer kommen können, oder? Also
ja, auf jeden Fall. Also da bin ich meinen Eltern schon dankbar, dass sie so einen guten Grundgeschmack bewiesen haben. Also klar, die Beatles-Grundausbildung, die ist natürlich jetzt nicht selten so, ne?
Das stimmt schon.
Aber ja, gibt schlimmeren Mainstream, um damit aufzuwachsen, würde ich sagen. Also ich bin jetzt meinen Eltern schon dankbar, dass sie nicht Schlager hören, zum Beispiel.
Oder hast du jetzt heimlich so vorab die Sachen genannt, die dir nicht peinlich sind und in Wirklichkeit waren dann noch Sachen dabei, wo du denkst, ich will gar nicht, dass die Leute erfahren, was meine Eltern noch so gehört haben.
Nee, da haben sie wirklich, da haben sie nichts zu verbergen.
Ja.
Nee.
Haben deine Eltern denn auch irgendwelche Instrumente gespielt oder so? Also weil, da reden wir später drüber, du hast ja einige, du beherrschst ja einige Instrumente. Haben die dich angestiftet? Haben die auch was gespielt? Oder?
Ja, also meine Mutter hat auch als junges Mädchen Geige gespielt und Klavier, beides. Und ihr Uropa war auch Musiker, was natürlich, also ne, der Uropa meiner Mutter ist natürlich schon ein paar Jahrzehnte her, was Besonderes war, wenn man da jemanden als Berufsmusiker in der Familie hatte, der war auch Geiger, genau. Und so bin ich dann auch zum Klavier gekommen, ne, also zum klassischen Klavier. Und genau, und mein Vater war aber eher der Musikbegeisterte, der auch wirklich so die Musik zu Hause aufgelegt hat und eben so diese Beatles, die kommen so von ihm.
Ja.
Und er selber hat aber gar nicht Musik gemacht. Aber ja, das ist ja auch eine schöne Perspektive, so eine Musikleidenschaft, wenn man selber nicht Musiker ist.
Ja,
so, ne? Das vergisst
das.
Man
ich
manchmal.
Das. Ja.
Musik bedeutet vielen Menschen viel, unabhängig davon, ob sie selber singen oder ein Instrument spielen.
Ja, ich muss ja auch immer, wenn ich gefragt werde, ob ich ein Instrument spiele, muss ich ja dann auch mal zugeben, dass ich nicht mal die Blockflöte erlernt habe.
Naja, gut. Ja. Blockflöte ist jetzt nicht so ein Verlust, oder?
Nee, doch, ist aber auf jeden Fall ein Dauerthema in diesem Podcast. Die Beatles, die waren ein großes Thema in deiner Familie und auf Urlaubsreisen mit dem Auto zum Beispiel, da habt ihr viel die Beatles rauf und runter gehört und dann hast du mit deinem jüngeren Bruder dann immer mitgesungen und so. Und dein vielleicht liebstes Beatles-Album ist Rubber Soul von 1965. Was macht die Platte zu deiner liebsten Beatles-Platte?
Ja, gute Frage. Also, dass ich so in Alben gedacht habe, das ist natürlich auch später gekommen, ne? Diese Kindheitsphase, dass wir im Auto die Beatles hören, übrigens auf Kassette damals.
Ja.
Ne? Also man brauchte dann alle Schallplatten nochmal als Kassette, um sie auch im Auto hören zu können. die ist natürlich, die hängt wie so ein, da hängt die ganze Musik so wie so ein Mobile über mir, ne? Dass mal, dass sich immer bewegt und dieser Song ist mir gerade näher, der andere schwebt gerade ein bisschen weiter oben und so. So ist eigentlich meine ganze musikalische Biografie mit allen Sachen, ne? Ich habe die Musik gar nicht so auf so einem Zeitstrahl. Und dass ich so eine Liebe für Rubber Soul entwickelt habe, hat eigentlich mit meinem jetzigen Freund zu tun, weil Rubber Soul haben wir, ist die erste Schallplatte, die wir uns gemeinsam gekauft haben.
Ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, dass vorher auch, also dass Rubber Soul ja auch zu einer Zeit rauskam, als das Album als eigenständiges Kunstprodukt ja gerade erst eigentlich so in die Welt kam. Vorher wurde ja vor allen Dingen in Single-Hits gedacht und Singles veröffentlicht, die dann zusammengepackt auf einer Platte landeten. Mhm. Aber dass man so in als Album gedacht hat, das entwickelte sich ja zu der Zeit ja auch.
Ja, und jetzt kommt man fast wieder davon weg, ne? Jetzt ist ja jetzt, ganz klar, der Anspruch an uns KünstlerInnen ist ja, bitte alle 4 Wochen Track releasen.
Genau.
Und dann, und plus in jedem Kalenderjahr ein Album released zu haben, weil eben Album immer noch das Wort ist, damit man auch so eine Besprechung oder so kriegt. Ne? Also,
aber da hast du absolut recht, da habe ich die Tage noch drüber gesprochen, dass so, dass so ein bisschen dieses Formatalbum eigentlich tot zu sein scheint, weil halt alles nur noch so auf Streamingdienste, neue Songs, einen neuen Song in irgendeiner Playlist landen, plus TikTok-Clips, wo auch alles nur noch kurz und prägnant sein muss und wo so ein Album, was ja letztendlich dann auch mehr Aufmerksamkeit erfordern würde, gar keine Rolle mehr spielen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin ja Albumhörerin durch und durch. Also ich, ne, so meine ganze Teenagerzeit damit verbracht, in meinem Zimmer auf dem Teppich zu liegen, auf dem Rücken und Alben von vorne bis hinten zu hören und dann direkt wieder von vorne. Und kann mich auch gut widmen. Das muss man natürlich auch irgendwie vielleicht lernen, dass man so eine Aufmerksamkeitsspanne hat. Und ich würde schade finden, wenn dieses Albumformat jetzt so an Bedeutung verliert. Vor allen Dingen, wenn es einfach nur so eine marktwirtschaftliche Diktatur ist, dann finde ich, nee, come on, dann müssen wir da als, vor allen Dingen als Indie-Band, als Indie-Szene da dagegen halten. Ja, aber wenn natürlich Publikum sich Alben gar nicht mehr widmen möchte, aber das glaube ich eigentlich nicht. Was denkst du?
Es hängt vielleicht einfach auch von der Hörerschaft und der bestimmten Subkultur ab.
Ja.
Es hängt vielleicht auch davon ab, wie lang so ein Album, was als Album gedacht ist, auch geht. Also es ist ja auch ein Unterschied, ob jetzt ein Hardcore-Album mit 17 Minuten vorbei ist und man einfach so... dass es einfach schnell geht oder ob eine Band jetzt wirklich, keine Ahnung, so eine Doppel-CD mit 85 Minuten macht, dann muss man natürlich auch mehr Zeit investieren. Und das ist halt die Frage, ob man da als HörerIn mitgeht oder nicht. Es ist schwer, also da kann man lange drüber diskutieren. Mhm. Ich würde aber viel lieber nochmal zurückkommen, weil wir werden sie jetzt eh nicht hier... Also wir werden ja jetzt eh nicht zu einem Ergebnis kommen können, aber ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen zu den Beatles, denn dein Vater, der lebt mittlerweile im Seniorenheim.
Mhm,
und ich habe das Gefühl, du hast so sein Einleben so ein bisschen dokumentiert oder er hat das selber dokumentiert mit so einem Instagram-Takeover von dir und ihr habt so eine Beatles-Installation gemacht. Bitte erklär mir das mal ein bisschen genauer.
Ey, das ist ein Beatles-Mobile, das im Zimmer meines Vaters von der Decke schwebt. genau, das ist so selber gebastelt. Ja, also mein Vater und ich haben im vergangenen Sommer so ein kleines digitales Kunstprojekt gemacht. Ich habe ihn dazu ein bisschen überredet. Er ist nämlich überhaupt kein selbstdarstellender Typ. Aber ja, ich habe mir irgendwie gewünscht, ein bisschen nach außen zu tragen, was so in diesem Instagram-Feed oder zumindest in meinem nicht vorkommt, ne, sondern einfach so ein anderes Leben, was auch passiert.
Ja,
also, weißt du, wie ich meine?
So, ja, ne? Vor allem ein anderes Leben, was auch zu deinem Leben gehört, dein Leben dran
und
geht.
Dann, ja, ich frage mich so ganz viel, ob immer so diese, also sobald irgendwie was rausfällt aus diesem beitragen zur Leistungsgesellschaft, ist es auch irgendwie aus der Perspektive raus.
Mhm.
Und auch dadurch aus dem Diskurs. Ne? Also wie oft mussten jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder Leute daran erinnern, hallo, es gibt auch noch Kinder, hallo, es gibt auch noch Familien.
Ja.
So, ne? Also, und da habe ich mir einfach gewünscht, so einen unaufgeregten Gegenentwurf zu diesem ganzen Instagram- Kram und da war ich auch froh, dass mein Vater mitgemacht hat und dann habe ich das genau so Papa Takeover.
Ja.
Genau.
Und das Beatles-Mobile und so, das hängt noch?
Das hängt da alles, ja. Also das ist jetzt nicht für das Projekt, für dieses Digitale, also 10 Tage haben wir jeden Tag sowas gepostet, ne? Und also einfach aus diesem Alltag da so. Nee, das ist nicht dafür installiert, so sieht es da aus, genau.
Deine Eltern, die haben auch George Gershwin gehört und der ist ja Komponist von Broadway-Musicals, also ganz klassischen wie Porgy and Bess oder Ein Amerikaner in Paris. Und du sagst, dass der viel in dir ausgelöst hat. Was war das, das dich in so jungen Jahren an ihm fasziniert hat oder an diesen Musicals, die der komponiert hat?
Das weiß ich eigentlich. Ich glaube, ich habe schon immer sehr heftig, also da war ich wirklich noch ein ganz kleines Kind, schon sehr heftig auf Musik reagiert. Also sowohl, wenn es mir nicht gefallen hat, es muss sofort aus. Ja. Ich ertrage es nicht, das ist ganz schlecht. Also so Tobsuchtsanfälle, auch nicht selten, aufgrund musikgeschmäcklerischer Differenzen. Ja, und das hat einfach viel in mir ausgelöst, auch so mit Tanzen und so, ne? Also, dass man so Lust hat, irgendwie sich dazu zu bewegen und durchs Zimmer zu hüpfen und so. Ja, also Musik ist halt schon von allen Künsten, die mit dem härtesten Impact, würde ich sagen, ne?
Ja.
Also die kann dich ja richtig so in deine Eingeweiden packen und dann sowas mit dir machen. Und diese Erfahrung hatte ich eben schon früh, ja. Nichts Ungewöhnliches, würde ich sagen. Also wie alle Menschen, denke ich immer.
Ja, also ich würde ja auch behaupten, dass Musik die vielleicht emotionalste Kunstform ist, weil sie so viel in einem auslöst, also so viel unterschiedlich ist. Also weil du mit Musik Trauer empfinden kannst und Wut oder einfach nur Wohlgefühl, du kannst eine Gänsehaut bekommen, du kannst dich anfeuern, um Kraft zu tanken und Sport zu machen. Also es ist halt ja ein ganzer Komplex, den ja ganz unterschiedliche Musiken bedienen. Ja, von daher ist das schon nachvollziehbar. Und gerade Kinder reagieren natürlich auch viel auf Musik und wollen das dann irgendwie halt im Wohnzimmer performen und mitsingen und so weiter. Mhm. Und bei dir, da gab es so eine Art Gershwin-Fortsetzung, nämlich mit einem Andrew Lloyd Webber Musical Sampler. Und zudem hast du halt mitperformt und Andrew Lloyd Webber haben wir ja eben halt diesem wahrscheinlich populärsten Musicals der Welt zu verdanken. Also halt dieses Christ Superstar und Cats und Evita und Starlight Express und das Phantom der Oper und eine ganze Menge mehr. Sind deine Eltern daran schuld, dass dieser Sampler in deinen Besitz geraten ist oder wo kam der her?
Also die werden ihn mir auf jeden Fall gekauft haben, da ich ja damals noch kein eigenes Geld besaß. Von daher, ja. Ja. Und ja, also Hamburg ist ja eine Musicalstadt. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so Musical verbunden, aber damals hat mich das irgendwie schon auch so, ne, Cats und so, oder auch Phantom der Oper, da war mein Vater auch mit mir, ja, und so, das erinnere ich schon noch, dass ich das irgendwie beeindruckend fand und dass das auch so die ersten Erlebnisse waren, also abgesehen von, wenn du als Kind so ins Kindertheater gehst, war so mit meinem Papa im Phantom der Oper in der Vorstellung zu sein, auch das erste Mal, dass ich in so einem riesigen Theater war, wo eigentlich die übrigen Zuschauer nur Erwachsene waren, ja, und unten fand was statt und dann kracht da dieser Kronleuchter auf die Bühne und so, ne? Und dann diese Koloratursopran da, also genau, also das hat mich dann da schon fasziniert. Das hat aber dann mich im Geschmack Gott sei Dank nicht so beeinflusst, weil, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich kann mich, also ich bin jetzt nicht so, ich gehe jetzt mittlerweile nicht mehr in jedes Musical.
aber ist es so gewesen, dass du dann als Kind auch so kleine Musical-Aufführungen in deinem Kinderzimmer gemacht hast für deine Eltern? Also so
weiß ich gar nicht. Also ich bin schon auch so eine mit der Haarbürste vom Spiegel Performerin, ja, auf jeden Fall, ja, gewesen. Und ja, ich habe schon versucht, meine Familie zu entertainen, aber ja, viel habe ich auch so für mich gemacht. Also ich, ja, war schon immer so ein, also ich konnte mich auch gut in diese Musik und so versenken, sage ich mal. Ne? Ich konnte mich dann, ich war mir dann genug, so, also ja, ich und die Musik, das hat dann irgendwie gereicht. So, wenn ich meine Familie so unterhalten wollte, dann habe ich eher so Parodien auf Familienmitglieder gemacht oder so. Das mache ich heute auch noch ganz gerne.
Du hast ja gerade zugegeben, dass du nicht so ein großer Musical-Fan noch bist, beziehungsweise dass sich das nicht jetzt so wahnsinnig fortgesetzt hat, dass du aber durchaus das Musiktheater zu schätzen weißt. Und ich bin halt kompletter Laie, was diese Dinge angeht. Bitte sei doch mal so gut und erklär mir mal ganz kurz, wo ist denn der Unterschied zwischen Musical und Musiktheater? Ist im Musiktheater der Sprachanteil einfach höher?
Oder? Nee, also eigentlich kann man das auch gar nicht so trennen. Also man würde wahrscheinlich sogar, oh Gott, ich bin ja jetzt auch keine, die jetzt hier vielleicht die Begriffsdefinition geben sollte, aber für mich ist Musiktheater, wenn eine musikalische, ein Stück mit Musik aus dem Schauspiel heraus produziert wird. Ja. Und da, das ist jetzt so ein bisschen auch so Inside-Talk, ne?
Den Inside-Talk möchte ich
hier
gerne haben.
Da legen dann so Schauspielerinnen und Schauspieler vielleicht Wert darauf, dass nicht, also Oper ist ja mal nochmal so ein Fach für sich, ne? Auch wieder gearbeitet wird und so. Das ist schon alles sehr unterschiedlich zu dem, wie man im Schauspiel ein Stück erarbeitet. Und genau, das meine ich halt mit Musiktheater, ne? Also dass wir zum Beispiel diesen Wojciech machen mit der tollen Musik von Tom Waits und Catherine Brennan. Und das Ensemble besteht dann eben aus Schauspielern und nicht einfach aus Opernsängern. Ja. So, das macht für mich halt immer noch was aus.
Ja, stimmt, so, ne? Ja,
also es muss nicht nur so. Ich finde halt in der Kunst den Anspruch an Perfektion ein bisschen langweilig einfach. Also mich berührt es einfach mehr, wenn es so aus den Eingeweiden rausgesungen ist oder gespielt, gesprochen. Und man kann die Stimme auch gern mal brechen. Oder ja, ich sitze dann da nicht und denke, ja, naja, nicht so gut gesungen, ne? Okay, dann gehe ich jetzt wieder nach Hause und nichts ist mit mir geschehen, sondern das ist einfach gar nicht meins. So, ne? Also.
Aber die Liebe zum Theater an sich muss ja auf jeden Fall dann bei dir weiter bestanden haben. Also selbst wenn du so Musical, wenn so die Leidenschaft da so ein bisschen eingeschlafen ist oder das Interesse, aber du scheinst ja weiterhin dann Interesse daran gehabt zu haben und so das Theaterding zu verfolgen.
Ja, also total. Ich habe irgendwann dann natürlich realisiert, dass man sich dann da auch noch so für Berufszweige entscheiden muss, weil für mich war immer so dieses Musik, Singen, Tanzen, Spielen, so, das ist für mich eigentlich, also alles ist ja aus mir heraus, ne? Deswegen kann ich das, ich bin ja eine Person, deswegen ist das für mich gar nicht so getrennt, aber genau, das. Aber ich habe natürlich auch in der Schule in der Theater AG gespielt und tatsächlich dann da hatte ich dann eine Lehrerin und einen Lehrer, die dann auch das erste Mal so mir gegenüber formuliert haben, ja Katrin, du willst doch bestimmt nach dem Abitur auch Schauspiel studieren, oder? Und ich so, ah ja, stimmt. Ja, eigentlich ja. Und dann habe ich das so meinen Eltern eröffnet und die halt so überhaupt nicht überrascht, ne? Also, ja. Das schätze ich auch total an ihnen, dass sie so mir und auch meinem Bruder nie irgendwie gesagt haben, du musst das und das werden. Da ist so gar kein Druck bei uns ausgeübt worden, weil sie immer schon sehr früh uns gesagt haben, so das, was ihr machen wollt in eurem Leben, das müsst ihr euch auch wirklich selber wählen und auch wollen, weil es wird so viel Kraft euch abverlangen, egal wofür ihr euch entscheidet. Und dann ist das immer schlecht, wenn man das Gefühl hat, ich habe das ja eigentlich nur gemacht, weil mir es nahegelegt wurde. So, und ich glaube, sie haben das so erlebt als junge Menschen, dass sie nicht ermutigt wurden, du willst das machen, so do it. Mhm. So, und deswegen war ihnen das am wichtigsten, dass wir da ermutigt werden, in unserer, also selber die Wahl zu treffen. So. Aber mein Vater hat dann auch gesagt, ja, das habe ich schon, der erste Tag, als du geboren warst, als ich dich gesehen habe, habe ich gleich gewusst, ach, dieses Kind, das landet bestimmt mal auf der Bühne. Aber ja gut, hinten, ja, was Eltern halt so sagen. Ne?
Ja. auch wenn ich uns jetzt so ein bisschen aus deiner Kindheit rauskatapultiere. Aber
ja, ich will endlich mal in die Schule kommen.
Ja, aber da, wir sind ja jetzt gerade eben so beim Theater und beim Musiktheater angekommen und da möchte ich ganz gern dann so ein bisschen auch auf die Gegenwart und die jüngere Vergangenheit eingehen, denn man sieht dich ja eben schon länger im Musiktheater und zum Beispiel seit 2019, da sieht man dich regelmäßig als Titelheldin Edith Piaf, Süchtig nach Liebe. Und dort singst du tatsächlich die Piaf.
Also ich spiele das jetzt nicht mehr. Ich habe das gespielt in dem Jahr. Genau, ja, da habe ich Edith Piaf in einem Theaterstück gespielt, genau.
Aber du singst sie tatsächlich. Das ist, ich stelle mir das höchst anspruchsvoll vor, weil man singt ja nicht mal ebenso die Piaf, oder?
Nee, gar nicht. Also das muss jetzt auch natürlich jener, der dort war und dazu geschaut und gehört hat, selber sagen, ob er das, also ich bin jetzt eigentlich nicht so der Freund von so Imitationswettbewerben. Also ich habe einfach versucht, das so mit derselben, dass man sich so reinwirft wie sie. Und dann habe ich so ein bisschen, sie hat ja auch immer viel so berichtet, wie sie so, also sie hat ja wirklich sehr akribisch ihre Chansons vorbereitet. Ja. Und darüber gibt es auch viel Material, was man sich ansehen kann. Und dann kann man schon so ein bisschen so zu ihrer Schülerin kurz werden und das einfach mal probieren. Und dann war ich aber selber total überrascht, dass das geklappt hat, so dass auch Außenstehende gesagt haben, ja, komm mal, das machen wir zusammen. Ich habe es mir erstmal nicht so zugetraut, aber dann ging es. Aber ich kann jetzt auch fast gar keine Chanson mehr. Ist jetzt ja schon 2 Jahre her und jetzt ist das auch alles wieder raus.
Hast du dir den Film mit Marion Cotillard angeguckt, die ja sogar einen Oscar dafür bekommen hat? Ja. Also der Film ist, wenn ich mich nicht irre, sogar nur so mittelmäßig bei der Kritik angekommen, aber sie hat es ja so gut gemacht, dass sie den Oscar bekommen hat. Ne?
Ja, bestimmt hat die es super gemacht. Ich habe es mir nicht angeguckt, tatsächlich. Ja. Also da habe ich auch so ein bisschen so eine Macke. Ja. Im Theater begegnet dir ja öfter, dass du auch Stücke spielst, die nach einem Film oder auf einem Film beruhen. Und ich gucke das eigentlich nie, weil ich bin schon so ein sehr audiovisueller Typ und dann ist irgendwie mein Kopf, also sind die Bilder bei mir so zu und ich will es lieber, ich will erstmal so selber das laufen lassen. Ich habe auch schon in Harold und Maude habe ich auch ein paar Spielzeiten aufgeführt mit Kollegen und dann lachen immer alle, weil ich diesen Film immer noch nicht gesehen habe und zeigen mir dann so den Vogel. Regisseur. Sorry.
Ein guter Film.
Ja, meinst du, jetzt bin ich mal fällig.
Wenn du das Stück nicht mehr spielst, dann...
Ich hab ihn auch auf Blu-ray.
Ja, dann würde ich mal gucken. Also das Buch ist ja auch sehr gut. Ich habe auch erst das Buch gelesen und dann den Film geguckt in der Schule. Wir haben ein Lesetagebuch dazu geschrieben.
Gut, ich schreibe es mir mal auf.
Du, mach das
2022.
Mal. Wie kam es eigentlich, dass du diese Rolle bekommen hast? Also was hat dich selbst für diese Rolle empfohlen?
Also manchmal ist es gar nicht so kompliziert. Die Rolle war ausgeschrieben. Ich glaube sogar bei der ZAV, das ist so diese Agentur für und dann habe ich da mein Vita hingeschickt und dann hatte ich ein Vorsprechen und Vorsingen und dann habe ich das bekommen. Ja. Keine große Sache eigentlich.
Okay, gut. Aber ich meine, wahrscheinlich hat dir geholfen, dass du eben halt eine musikalische Vorbildung hast, nehme ich an.
Ja, klar. Ja. Also ich habe natürlich im Schauspiel, da bin ich auch meinen Dozenten aus der Schauspielschule dankbar, die schon früh im Schauspielstudium so mich ermutigt haben, ja, vielleicht lass mal machen, dass du nochmal extra Gesang hier so mitstudierst.
Ja.
Weil wenn du halt die Fähigkeit hast, dann wird das was sein, was dir später, wenn du dann im Beruf bist, dir auch Türen öffnet. Und es ist auch tatsächlich so gekommen. Also für mich haben sich schon einige Sachen in meinem Theaterleben ergeben, weil ich dann auch ganz passabel singen konnte. Und ja, da bin ich auch dankbar dafür und dann schnuppert man mal so überall rein. Das ist auch schön.
Du hast vorhin schon den Wojciech erwähnt und den gibt es in der Fassung von Tom Waits und seiner Ehefrau Kathleen Brennan und da hast du die Marie gespielt und gesungen und zwar sehr gerne. Woran lag der Reiz in dieser Rolle?
Ja, also wie ich ja schon gesagt habe, muss man eben als Schauspielerin auch oft so aus dem Schauspiel heraus produzierten Musicals oder eben Musiktheaterstücken mitspielen und nicht alles davon liebt man natürlich. Und manches ist auch super cheesy und manchmal ist es eben auch einfach nur ein Job.
Ja.
So und auch jede Produktion ist ja neu. Neues Team, neue Regisseure, neuer Choreograf, neue musikalische Leiterin.
Ja.
So. Und jeder bringt so das mit, worauf er Wert legt. Und natürlich ist im Musical-Bereich schon oft so, dass es sehr viel um Perfektion und auch schönes Singen geht. So, sowas finde ich zum Beispiel immer dann sehr schwierig. Das sind dann eher Produktionen, wo es auch mal vielleicht clasht. das finde ich aber in dieser Tom Waits Musik, die kommt so wirklich, so wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, aus den Eingeweiden, so du kannst es richtig so raus singen. Es ist auch schmutzig und es hat so diesen, ich mag Tom Waits gerne, weil es so eine Rauheit hat und es ist so ein bisschen so, wenn du da in den Songs ein Xylophon hörst, dann hast du immer das Gefühl, es ist auf dem Skelett gespielt. Weißt du, so. Und ne, das ist so ein bisschen so auch mal zupackt.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt im Musiktheater, Musical-Bereich nicht oft gegeben, ne? Weil viel rennen dir die Leute auch die Bude ein für Sachen, wo du so denkst, mein Gott. Gut.
Am Theater in Innsbruck, da warst du auch und du hast in einem Stück auch nach einem Film und zwar Wie im Himmel mitgemacht und der damalige Operndirektor, der heißt er Roger?
Roger
Bogasch.
Roger gesagt,
Der hat dich sehr unterstützt und dir Möglichkeiten deiner Stimme gezeigt, von denen du vorher gar nichts wusstest. Wie hat er das hinbekommen?
Na, einfach durch Ermutigung. Also das ist was auch fürs Zusammenleben und so, glaube ich, immer ein feiner Zug ist, wenn man auch daran denkt, dass man Menschen auch ermutigt und dann kommt auch was aus ihnen raus.
Aber stehst du dann zum Beispiel auf der Bühne und musst vorsingen und dann steht er direkt vor dir und du musst quasi ihn direkt ansingen?
Nee,
und
gar
dann,
nicht, dass der so...
Und dann fummelt er an deiner Haltung rum und...
Nee, gar nicht.
Hier mehr aus der Kehle und... Oder irgendwie, also ist das so, geht das dann so nah oder reicht das schon, wenn er was sagt?
Nee, also das war eher die Abwesenheit von Anweisungen, sondern einfach... Du bist die Interpretin, ich vertraue dir 100%, aber ich persönlich finde, du kannst das alles, trau dich, so, ja. Trau dich, du kannst das. Also da habe ich eigentlich so das Belten wirklich gelernt. Ne?
Das
ja, wenn du dann nur deine Kopfstimme in die Brust sozusagen runterziehst, mal ganz flach.
Genau,
und das habe ich mich halt, also habe ich mich einfach nie gesehen, dass ich das vielleicht könnte. Aha. Und dann immer, ja, und ab da wechsle ich dann in die Kopfstimme und so. Und er, warum? Du hast es alles so. Wir sind nur wir beide hier, so do it einfach. Und wovor hast du Angst? Und ja, dass die Stimme wegbricht, dass es nicht gut klingt. Ja, aber ist doch niemand hier, nur wir beide. So. Also, genau. Ja, eigentlich ein kleiner Moment, aber für mich hat das schon, ja, da hat sich mir eben was eröffnet. So, ja, ich kann das. Und wenn sogar der Operndirektor sagt, dass es nicht immer auf Perfektion ankommt, das ist dann natürlich schon auch was Besonderes. Ja, leider lebt der Roger Borgosch nicht mehr, aber ja, das ist auf jeden Fall eine Erinnerung, die ich immer in meinem Herzen so tragen werde. Mhm. Das ist auch das Schöne an meinem Beruf, dass man so viele schöne Begegnungen hat. Also nicht nur schöne, ne? Aber man kommt rum und trifft ganz unterschiedliche Leute.
Ja, vor allem, weil du ja in verschiedenen Kunstformen ja ohnehin unterwegs bist. Also von daher, ja. Du hast seit 2006 eine ganze Menge Theaterengagements gehabt oder und also einige weitere waren zum Beispiel auch eine Rockrevue namens Satisfaction.
Ja, in Göttingen, genau.
Und,
da habe ich übrigens AC/DC gesungen.
Hast du?
Aber ja gut, live ist ja immer noch mal was anderes.
Welchen AC/DC-Song denn? Musste es dann Highway to Hell sein oder durfte es was anderes sein?
Warte, oh Mann, das ist so peinlich, weil ich auf Titel mir nicht... Beating, wie heißt der? Beating...
Around the Bush?
Ja, genau, genau, den, ja.
Ja. Das ist ja jetzt alle nicht unbedingt AC/DC-Fans, der bekannteste.
Sorry, dass ich nicht titelfest
bin. aber du hast der kleine Horrorladen, also Little Shop of Horrors, da hast du die Sängerin Ronette gespielt. Und mir ist dann gerade vorhin in der Recherche aufgefallen, dass die drei Sängerinnen ja Crystal, Ronette und Chiffon heißen.
Ja,
also nach den drei großen oder nach drei großen Vocal Groups aus den 60ern tatsächlich. Also den Crystals, den Ronettes und den Chiffons. Ja. Wie bist du die Ronette geworden? Wie war das?
Da in dem konkreten Fall ist der Schauspieldirektor an dem Theater ein Freund von mir. Und ich habe dann die Kollegin, die das gespielt hat, die ist schwanger geworden und musste vertreten werden. Und dann wurde ich gefragt, ob ich das machen will. Genau, aber du wirst dich wundern, wie viele auch Musical-Darstellerinnen dieses Stück wahrscheinlich rauf und runter spielen in der Republik und nicht wissen, dass diese drei Soul Girls nach diesen tollen Bands aus den 60ern benannt sind. Ja. Aber kann man dann immer so angeben mit so Musiknerd-Wissen und dann sind alle so, oh krass, das werde ich gleich mal googeln.
Aber bist du denn so, dass du dann so nerdig bist, dass du dich dann da so reinfuchst und dass du dann auch, keine Ahnung, um dich für die eigene Rolle inspirieren zu lassen und anfängst, so die Ronettes und so weiter aufzulegen, dass du einfach
schon.
So ein Gefühl dafür bekommst und so ein gedankliches Universum für deine Rolle bastelst?
Ja, schon. Also kommt immer drauf an. Ne? Manchmal ist das auch ein bisschen hinderlich, wenn du dir vorher schon so eine, sag ich mal, eigene Atmosphäre und so einen inneren Soundtrack gebaut hast und dann kommst du in die Produktion und alle, die da sonst mitmachen, haben da so ein ganz anderes Fahrwasser. Genau, also man lernt doch sehr viel Kompromissbereitschaft.
Nach diesem ganzen Musical- und Musiktheater-Exkurs würde ich natürlich jetzt gerne nochmal zurückreisen in die Zeit deiner Adoleszenz. Und du hast ja nicht nur einen jüngeren Bruder, sondern auch ältere Halbgeschwister. Mhm. Und die haben dich früh mit Grunge und Alternative in Berührung gebracht. Und eine deiner ersten CDs ist Mellow Gold von Beck. Ja. Und das ist Becks drittes Album, das ist von 1994. Also theoretisch, also du warst da 9 Jahre alt, als das rauskam. Mhm. Ich nehme nicht an, dass du mit 9 Jahren schon Mellow Gold gehört hast.
Doch, also das ist wirklich ein bisschen crazy. Ja, ja. Ja, ja. Ja, vor allen Dingen, du kennst ja wahrscheinlich das Cover von dieser Platte. Das ist ja auch irgendwie eigentlich eher nicht so Kinderzimmermusik. Aber
genau, das ist ja so eine komische, so ein Kunstwerk, so ein zusammengebasteltes Metall. Ja, genau.
Ja, mit so phallischen Symbolen und so. Also ja, das ist schon, ja, aber ich fand so hier I'm a Loser, Baby. Also,
ein ganz fantastischer Song, aber ich finde, dass dieser Song den Rest der Platte überstrahlt, weil die Platte schon zum Teil wahnsinnig weird ist. Mm. Und
ja, voll. Die ist auch irgendwie gruselig. Auch so eben so zusammen mit diesem Cover. Ja, ja, ist auf jeden Fall auch die Zeit, wo ich dann noch 3 Fragezeichen gehört habe und es musste Licht an sein und auf jeden Fall am Tag, weil es so gruselig war. Ne? Also, ja, klar. Also, ja, mich hat das einfach interessiert und ich habe natürlich nicht nur das gehört, ich habe auch Nirvana gehört.
Ja, eben, du hast also in der gleichen Zeit, genau, fingst du an, die Red Hot Chili Peppers und Nirvana und Soundgarden und später dann Audio Slave und Mad Season und so zu hören. Und Mad Season, das ist ja so eine Seattle Supergroup, in der unter anderem halt Alice in Chains Sänger Lane Staley und Pearl Jam Gitarrist Mike McCready und Schlagzeuger von Barrett Martin, der Schlagzeuger von den Screaming Trees mitmacht. Wenn ich mich nicht irre, haben die sich sogar alle in so einer Entzugsklinik oder so getroffen und dann da diese Band gegründet. Und die haben 1995 ein einziges Album aufgenommen.
Ja.
Buff heißt das. Und das ist dir sehr wichtig. Und ich greife da jetzt ein bisschen vor, aber weil wir gerade bei diesem Alternative Rock Komplex sind, möchte ich ganz gerne darüber sprechen. Und zwar hat diese Platte, die hast du viel gehört, bevor ihr das zweite neue August-August-Album aufgenommen habt. Nun würde ich behaupten, dass man den Mad Season-Einschlag nicht zwangsläufig raushören kann. Das magst du anders sehen, aber dann bitte erklär mir mal, ob sich das da irgendwo so reingewuselt hat.
Nee, ich glaube nicht, weil also ich bin ja auch nicht alleine in der Band. Ist ja noch Dave dabei und der bringt auch eben ja seine Einflüsse mit. Und das wäre uns beiden, glaube ich, auch zu einfach, dass man irgendwie, wir nehmen jetzt diesen Einfluss und dann machen wir jetzt, schustern wir jetzt unser eigenes Werk zusammen, so arbeiten wir gar nicht. Also wir sind so ein total intuitives Songwriter-Duo. Mhm. So, wir machen einfach aus dem Gefühl und aus dem Bauch heraus und, ich würde das auch eher flach finden, wenn man jetzt irgendwie so, die haben das und das und das gehört. So, mich interessiert auch, was andere Leute drin hören. Also neulich hat wirklich unserer Hörer geschrieben, dass er so aus der neuen Single raushört, dass wir doch wahrscheinlich auch Lemonheads Einflüsse haben. Und dann fühlte ich mich fast so ein bisschen ertappt, weil das tatsächlich so bei dem Lied ein bisschen so war, dass ich so, während ich mich damit viel, oder während ich das geschrieben habe, habe ich dann, wenn ich gerade nicht geschrieben habe, so viel Lemonheads auf der Gitarre so geklimpert. Und aber ich selber hätte das nie, diese Referenz dafür nie gewählt. Also,
über die Platte und die Band und wie das alles klingt, da möchte ich nachher noch ausführlicher drüber sprechen. Mich würde nochmal interessieren, was für dich so dieses Besondere an Mad Season ist. Also ich nehme an, dass du auch Pearl Jam und Alice in Chains und so weiter gehört hast, aber ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck gewonnen, als wäre Mad Season die Platte, die dir noch lieber ist als die restlichen Sachen, in denen die Beteiligten mitgemacht haben.
Ja, oder die ist jetzt gerade kürzlich wieder näher rangekommen, ne? Musikmobile, das über mir schwebt und ich liege so als kleine Indie-Säugling darunter und habe mir das jetzt gerade mal wieder gegriffen. Das war auch so im vergangenen Jahr, im Herbst und dann gehe ich jeden Tag zur Probe zum Theater durch den Regen und habe mir das dann auf die Kopfhörer und so. Das auch gerade letztes Jahr habe ich viel gebraucht, was wieder so in den Körper gegangen geht, ne? Und auch wieder so ein bisschen rückwärts gegraben in meiner Musikbibliothek. Ja, genau. Man neigt ja immer dazu, es hinterher dann irgendwie so mit sowas Intellektuellem zu überfrachten und dann so über zu reflektieren. Aber ja, ich wähle die Musik ganz intuitiv, so nach Tagesform, so wie die Kleidung, die ich anziehe oder so. Ja. Ja.
Weißt du denn noch, durch wen du die Platte kennengelernt hast? Oder wie sie dir bei dir angespielt wurde? Weil du sagst ja, du hast sie viel später kennengelernt, als eigentlich so, also als du mit Alternative Rock aufgewachsen bist und Mad Season trotzdem erst viel später. Ne?
Ja, genau. Also ich hatte ja auch am Anfang gar nicht die Möglichkeit. So. Also die Platten, die ich und meine Freundin hören konnten, das waren ja die halt, die wir bei unseren großen Brüdern halt aus dem Zimmer geholt haben. Ja. Und für mich war das nochmal schwieriger, weil ich habe mit meinen Halbgeschwistern nicht zusammengelebt in einem Haushalt. Und dadurch haben die natürlich nochmal so eine bewunderndere Überhöhung gekriegt. Ja, ja. So, ne? Und wenn halt so mein Bruder gesagt, ja, war auf dem Festival und da waren da irgendwie Tool und dann, ah, oh, was ist Tool, was ist Tool? Okay, Henrik, hast du gehört, was ist Tool? Da haben wir erstmal so recherchiert, was verdammt ist Tool? Und dann genau musste man irgendwie gucken, wie man an den Stuff rankommt. Und ja, wie bin ich auf Mad Season gekommen? Keine Ahnung. Irgendwann war es halt da und dann war es für mich auch wirklich eine schöne Deckung. Mag einfach total den Klang auf der Platte. Da ist auch nicht alles perfekt. Es ist irgendwie warm, aber auch traurig. Ja. Also ich weiß, ja, es berührt mich einfach irgendwie. Es ist irgendwie voll schön. Ja.
Was ich ein bisschen süß finde, ist, dass du mit 7 oder so eine Phase hattest, wo du bei jeder Gelegenheit Axl Rose imitiert hast. Was war denn da los?
Keine Ahnung. Ja, ich klar, dieses so Parodistische, dass man damit so sein näheres Umfeld erfreuen konnte, das habe ich natürlich schon früh festgestellt und das dann auch immer gerne gemacht. Das dann, und ja, ich weiß auch, ja, wahrscheinlich so krasses MTV rauf und runter geglotze und der war dann natürlich schon so eine Figur, ne? Also, ja, aber es ist, hat nie dazu geführt, dass ich irgendwie Guns N' Roses Fan gewesen wäre. Aber klar, die haben natürlich was abgezogen, ne? Also, da war, genau, dann habe ich mir auch immer so ein Kopftuch gemacht und so und dann ja, genau.
Also, ein Flanellhemd also, um die Hüften gebunden mit einer Radlerhose an und genau. So
ungefähr, ja.
Und dann irgend so einen Besen in die Hand genommen, weil er hat ja immer so seinen Mikrofonständer so mit sich rumgetragen, wenn ich mich nicht irre.
Ja, ich weiß halt gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, aber ich weiß, es gibt davon noch ein Foto, wo ich auch so grandios aussehe, weil ich da auch kurz davor versucht habe, mir selber einen Pony zu schneiden. Und es sieht,
herzlichen Glückwunsch.
Genau, sieht super schlecht aus. Und ja, verrückt.
Du hast trotz deiner Alternative-Sozialisierung und trotz Axl Rose irgendwann angefangen, ja, mit Jazzdance. Und wie ist es dazu gekommen? Also, das hat ja jetzt wirklich nichts mit dem Rest eigentlich zu tun, für den so dein Herz bisher.
Nee, aber wenn du irgendwie so, wenn du so den Drang hast, dich irgendwie auszudrücken und so, ne, also dann landet man als Mädchen halt irgendwann bei Jazzdance und so. Gibt's auch eine lustige Geschichte in meiner Familie, dass ich eigentlich, weil ich war auch sehr ballettverrückt zu der Zeit, also so zum Beispiel Giselle, dieses Ballett oder so, ne, das habe ich so auch irgendwie rauf und runter geguckt. Wie ging das eigentlich? Da müssten wir ja dann...
Ich kenne Giselle gar nicht. Ich kenne noch Anna, die...
Ah ja, das ist so eine Serie. Ne? Ja, genau. Ja, klar. Die war natürlich auch eine Zeit lang unvogue. Nee, genau, da landest du da. Genau. Und ich wollte eigentlich Ballett machen, aber dann sagt meine Mutter, ja, aber du hast das nie gesagt. Und dabei, es gibt schon ziemlich, also ich habe schon als Kind auch viel, hat sich so in meinem Kopf sehr real abgespielt, aber ich habe es einfach nie jemandem mitgeteilt. Also, ja, lustig. Aber vielleicht ist das jetzt im Nachhinein auch gar nicht schlimm, dass ich nicht beim Ballett war, sondern beim Jazzdance. So. Mittlerweile mache ich auch keinen Jazzdance mehr. Also.
Aber du hast vorhin gesagt, da hat man sich als Mädchen dann dafür interessiert. Das ist echt so ein Mädchending oder hattet ihr auch Jungs dann da im Dancekurs?
In der Gruppe war ein Junge noch, Aber.
Musste der dann von euch Mädchen eigentlich einstecken? Habt ihr den dann gemobbt oder fandet ihr den eher cool, weil der derjenige ist, der als Junge in Anführungsstrichen mutig genug war, dann da mitzumachen?
Nee, wenn du dann in der Gruppe gehören dann schon alle dazu. Ja. So. Ich weiß nicht, ob es für den außerhalb dieser Gruppe vielleicht schwer war. So. Aber ja.
Hast du eine Idee, warum Jungs anscheinend nicht so gerne, keine Ahnung, Jazz Dance und solche Sachen machen? Oder nicht damit anfangen?
Machen die das nicht gern?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das liegt daran, was man denen, also ob man auf die Idee gebracht wird, dass das doch auch schön sein könnte.
Ja.
Also alle Kinder, die ich kenne, so aus meinem Bekanntenkreis, da würde ich sagen, da gibt es auf jeden Fall keine Unterschiede. Also so, ja, und ich würde auch begrüßen, wenn wir uns von diesen Geschlechterrollen also mal wirklich befreien. Aber eigentlich muss man ja, glaube ich, konstatieren, dass wenn du zum Beispiel Schulbücher vergleichst aus den 80ern und jetzt, dass so auch zum Beispiel die Illustration eher wieder so eine rosa-hellblaue Falle aufstellen. Also, ne, dass dann, da ist dann nicht irgendwie die Mutter, die den blauen Mann hat und in die Kfz-Werkstatt geht und der Papa, der zu Hause ist, sondern eher andersrum, der Papa mit der Aktentasche wieder und so, ne?
Aber was zum Beispiel hier, also wenn wir zum Tanz zurückkommen hier, also die Geschichte von Billy Elliot eben, wo es ja ein Musical zu gibt, also das basiert ja eigentlich alles nur darauf, dass dieser Junge tanzen möchte und dass er aber so jung untypisch ist und dass er aus einem so männlich arbeitergeprägten Umfeld kommt, wo das so, wie, du willst tanzen gehen, du kannst mal hier Fußball spielen mit wie die anderen Jungs auch. Also das halt so, dass das da ja gerade diese Heldengeschichte ist, dass er sich befreit aus diesem Klischee-Denken.
Ja, genau. Ja. Aber auch da kann ich nur sagen, Liebe in Zeiten des Neoliberalismus, ne? Weil das sind ja alles Glaubenssätze, die von außen an uns rangetragen werden, so in dem Moment, in dem wir geboren sind, und dann hast du dein ganzes Leben lang damit zu tun, die für dich zu sortieren und wenn du es schaffst, vielleicht sogar den einen oder anderen einfach abzulegen und dann zu merken, wie viel besser es dir damit gehen kann, ne? Also also Vorbilder sind total wichtig. Also gerade in dieser Gleichberechtigungsgeschichte ist doch so wichtig, dass es Vorbilder für alles gibt. So, ne? Das ist irgendwie, für mich war es sehr wichtig, Vorbilder zu haben wie Darcy Redsky von den Smashing Pumpkins, um irgendwie zu checken, ich kann ja auch Bass in einer Rockband spielen, wenn ich groß bin. Okay, cool, dann machen wir das auch. Und wenn es die nicht gegeben hätte oder wenn du die niemals triffst in deinem Leben, dann kommst du einfach nicht auf die Idee. Und wenn du als Junge tanzen willst und alle sagen, das ist aber nur was für Mädchen, das ist einfach scheiße. Ja. Das sollten wir nicht tun.
Punkt. Ja, absolut. Ja,
ja. Also man sollte einfach auch sich nett behandeln und ne, einem nicht so Sachen einschenken und dann muss der andere es aussüffeln. Das ist doof.
Über Darcy und Co. möchte ich auf jeden Fall nachher gerne noch mit drüber sprechen, aber um zum Jazzdance nochmal zurückzukommen, also du hast ja dann auch angefangen, so dir so Choreografien aus Musikvideos einzustudieren und dann eben halt aus den Bereichen Hip-Hop, Black Music, R&B und so weiter. Wer hat dich, was so Choreografien angeht, so am meisten beeindruckt?
Also coole Videos hatten schon TLC. Und Missy Elliott natürlich. Ja. Also Missy Elliott hat eh coole Tracks, auf die man so Choreografien entwickeln kann. Mhm. Aber auch natürlich Destiny's Child bleibt dann auch nicht aus. Und sowas. Ah, klar, Michael Jackson auch. Ja, wird bestimmt viel gegeben haben. Ich bin jetzt gar nicht mehr so, ich mache das jetzt so in letzter Zeit nicht mehr so viel. Ja. Deswegen weiß ich, alles. So müsste ich jetzt also ein bisschen tief graben. Aber klar, also man hat dann auch so genommen, worauf man gerade Bock hatte. So, man ist dann nicht automatisch krasser Fan von irgendwas geworden, sondern genau.
Aber, also ich würde dich ja grundsätzlich jetzt ein bisschen auf so eine Schwerpunktliebe für Rock festnageln, wenn ich das darf.
Ja, Gitarre muss dabei sein.
Aber du hast immer auch R&B und Hip-Hop gehört anscheinend. Also als D'Angelo zum Beispiel nach seinem zweiten Album dann für 14 Jahre quasi pausiert hat, kam er 2014 ja mit Black Messiah zurück. Und auf der Tour hast du ihn dann in Köln gesehen und du sagst, es ist eins deiner Top 20 Konzerte aller Zeiten und das Album liebst du, und um den Release herum hast du wieder ganz viele Sachen wie A Tribe Called Quest und Erykah Badu und Angie Stone und so weiter gehört. Was war so dieses Besondere an dem D'Angelo-Auftritt, dass du sagst, Mensch, das war unfassbar gut?
Ja, einfach die ganze Atmosphäre so und auch diese Attitüde, mit der da so hingeht und so, ja, ne? Und dann auch die Leute, die der auch dabei hat. Also er ist ein Solokünstler, aber ich meine, die Band musst du dir halt auch irgendwie so Pino Palladino, ja, am genau, Bass, Chris, ja, Dave ist dann also mit den Drums, ja, und er sieht die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen, ja, so aus, als ob er mit uns als Publikum nicht zufrieden, ja, ist. Und, also man weiß, also jeder Einzelne da für sich ist eigentlich ein Star. Sogar diese Background-Sängerin, habe ich dann gelernt, ist so, ja, unter den Hardcore D'Angelo-Fans ein Star. Und ich bin da eher so als Beobachterin hingegangen, ne, weil mich hat das fasziniert. Ich mag auch die Platte, ich weiß, dass die total polarisiert, ja, habe ich jetzt gelernt. Ja. Dass Leute, entweder du liebst sie oder du hasst sie, was ich total krass finde, irgendwie ein Album, das jemand rausbringt, so persönlich zu nehmen, dass man, ja, dazu Hass entwickelt. Aber gut, das ist, ja, nochmal was anderes, glaube ich. Ja, es hat mich einfach total fasziniert. Und dann in Köln, da war natürlich auch die komplette versammelte Kölner Musikszene im, ja, Publikum und so. Und ja, es war einfach ein tolles Erlebnis, mit dem ich mich so nicht gerechnet habe. Ich bin ein, ja, komm, ja, gehen wir heute zu D'Angelo, ja, okay, cool, lass da hingehen. Ich habe nicht so viel erwartet und, ja, dann hat es mich richtig so, ja, die haben es alle so gefühlt und obwohl jeder in der Band so ein Star für sich war, waren sie trotzdem auch wirklich eine Band. Ja, es war, ich fand es cool, aber ich mag die Platte auch. Ich finde sie so total, sie ist crazy, sie hat so coole Ideen, die ich einfach anerkennen kann. Also da würde ich sagen, dass natürlich schon dann, dass man selber Künstlerin ist und sich ja jetzt auch schon damit beschäftigt hat, was ist ein künstlerischer Prozess und wenn dann das Ergebnis da ist und du präsentierst, ja, das und so, dazu habe ich natürlich schon jetzt eine andere Einstellung als noch früher, als ich nur selber Zuhörerin oder Publikum war. Ne? Also ich zum Beispiel finde, ich will immer die Zuschauerin oder Zuhörerin sein, die erstmal anerkennt, so, ah, okay, das hast du gemacht. Ja. Das wolltest du uns zeigen, okay, ne? Weil niemand geht ja hin und sagt, ah, ja, ich will heute ein super schlechtes Theaterstück auf die Bühne bringen oder ich will, also, ne, deswegen diese Kategorien gut und schlecht, richtig und falsch, die will ich irgendwie nicht haben bei mir selber, wenn ich mich mit Kunst von anderen beschäftige. Ich will da erstmal so offen sein. Was aber nicht heißt, dass das dann alles so total schnell bei, ja, mir andockt, ne? Aber ich, also, wenn ich jetzt Zeit hätte, dir drei Sachen zu empfehlen, dann würde ich mir natürlich, oder mit dir über drei neue Alben zu sprechen, dann würde ich dir natürlich drei sagen, die ich voll geil finde, ja, und nicht, ah ja, und dann war dieses eine, das finde ich schlecht, weil ABC, ach, so, ne? Ja. Also, da, diese Zeit sollten wir nicht verschwenden, so. Wenn, ja, du Fläche hast, was zu präsentieren, präsentier was dir was bedeutet, vielleicht bringst du jemand anderen auf den Trichter, so.
Was ich schön und nachvollziehbar finde, ist, dass du dann aber sagst, so, ja, und dann habe ich da um das Abend herum dann halt wieder so Tribe Called Quest und Erykah Badu, also so, dass du dir dann halt so, ja, dazu passendes wieder vorgeholt hast und dann in so einem, für eine Weile in so einem bestimmten Sound wieder geschwelgt hast. Also ich finde das sehr nachvollziehbar. Das geht mir persönlich auch oft so, dass man dann irgendwie einen Jeeper hat, mhm, auf irgendeinen Sound, den man in irgendeiner bestimmten Phase seines Lebens gern gehört hat und dann gräbt man nochmal da so die ganzen alten Bands, die man schon fast vergessen hatte und so,
ja, aus. Ach, ja. Es gibt so viele tolle, ja, Musik für so viele Lebenslagen. Ne? Also und es gibt ja auch noch so viel zu entdecken von dem, was schon da ist und was auch noch kommt. Ja, genau. Ich will auch immer offen bleiben so für neue Sachen, die kommen, obwohl ich gerade schon so eine krasse Retro-Phase wieder habe. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zeit gerade geschuldet, ne? Dass man sich so.
Aber du, wir kommen jetzt wieder zurück zu Gitarren, wobei D'Angelo, muss man ja fairerweise sagen, auch Gitarre spielt.
Da gibt's auch Gitarre, ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
Du hast dich irgendwann sehr in die Smashing Pumpkins verliebt. Und die erste Berührung mit den Smashing Pumpkins war tatsächlich die Platte Adore. Also das ist ja das Album, das 1998 erschien, drei Jahre nach diesem unfassbaren Doppelalbum Melancholy and the Infinite Sadness. Und es ist schon das vierte Album der Pumpkins. Meines Erachtens nicht zwangsläufig das beste Album der Pumpkins, aber es ist ja auch häufig so, dass man das Album in einer Diskografie am meisten lieb von der Band, mit dem man die Band kennengelernt hat, häufig. Ich weiß jetzt nicht, ob das für dich und Adore bei den Pumpkins auch der Fall ist oder ob du dich rückwirkend, weil du hast ja dann angefangen, dich dann auch rückwirkend durch die Diskografie zu arbeiten von den Pumpkins und wurdest da zu einem totalen Nerd, was diese Band angeht. Was würdest du noch heute sagen? Ist Adore dein Lieblingsalbum der Pumpkins oder willst du gar kein Lieblingsalbum benennen, weil alle gut sind? Oder?
Ja, ich finde Superlative in der Kunst halt schwierig, weil ich, ja, ne, weil ich schon auch so diese Bandbreite einfach wertschätzen will. Aber wenn ich jetzt heute ins CD-Regal, ich habe ja noch CDs, will ja noch CD hören.
Nicht nur du.
Genau. Dann würde ich wahrscheinlich Siamese Dream mir da jetzt rausholen.
Ja.
Aber ja, ich habe auf jeder Platte Lieder, wo ich ein Gefühl dazu habe, die mir gut gefallen. Aber klar, Today oder Disarm sind natürlich schon einfach so tolle Songs. Ne?
Ja, also, die so ein bisschen auch über den Dingen stehen. Ne?
Ja.
Ja, du hast gesagt, dass die Pumpkins damals in deiner Clique eigentlich niemand so richtig gehört hat.
Nee, zu der Zeit war auch gerade so Hamburger Hip-Hop sehr in. Also man muss natürlich auch, wenn du mit deiner Clique losziehst, dann geht's ja auch um Party machen und Substanzen und so, ne? Und dann waren, also ja, wir waren so halb, so Partyschweine, aber auch so ein bisschen grungy, mellow, sage ich mal so. Aber da spielt natürlich auch mit rein, dass ich schon immer alles so intensiv machen musste. Und ich habe dann diese Sachen natürlich auch sehr viel alleine gehört. Und ich glaube, wenn ich dann so Freundinnen zu Besuch hatte und die dann, oh Katrin, müssen wir jetzt wirklich das dritte Mal Siamese Dream hören, kannst du nicht mal so diese Intensität, das hat dann glaube ich schon so ein bisschen genervt und dann war ich dann auch schnell in meinem Jugendzimmer wieder alleine.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass die Pumpkins bei dir bewirkt haben, dass du angefangen hast, dich für Musikproduktion zu interessieren und wie Bands eigentlich so Platten aufnehmen und wie so die Studiogegebenheiten sein müssen. Warum waren ausgerechnet die Pumpkins der Auslöser dafür?
Das wird sicherlich Zufall gewesen sein, weil ich dann zu der Zeit, glaube ich, das war dann so ein MTV-Feature, wo dann Billy Corgan so erzählt hat, wie sie eben Adore aufgenommen haben und dann, da haben wir dann Drumloops. Ah, was sind denn Drumloops? Okay, erstmal rausfinden, so Bruder von meiner Freundin fragen, was sind Drumloops? Ja. Und so, ne, also so ganz naiv von dir, ja, okay, wie nimmt eigentlich eine Band ihre Platte auf? So krass. Also da, ich habe da noch nicht dann direkt angefangen, zu Hause irgendwas zu produzieren, da war ich noch weit davon weg, da ich ja ansonsten meine Nachmittage dann ja noch am Klavier verbracht habe, mit klassischer Musik, also auch krasses Kontrastprogramm so. Aber das ist dadurch gekommen, also durch Zufall.
In deiner Clique waren die Smashing Pumpkins jetzt nicht so angesagt, aber du hattest eine beste Freundin und mit der konntest du dir immerhin die walisische Rockband Stereophonics im Auto anhören.
Haben wir sogar Mixtapes gemacht, weil wir hatten ja dann nur ein Auto mit Kassettendeck. Ne, als Fahranfänger kriegst du ja die ausrangierte älteste Karre, die es gibt. Ja. Die hat dann ein Kassettendeck, also alle CDs nochmal auf Kassette aufnehmen. Die Mixtapes habe ich auch noch. Wie kam es zu Stereophonics? Ich glaube, Erstbegegnung war auf dem Hurricane Festival irgendwann. Und dann Word Gets Around, auch ganz tolles Album. Ja, und seitdem liebe ich die irgendwie. Aber es ist natürlich auch sowas, was ganz viel dazu mit zu tun hat, dass man das so gemeinsam erleben kann und wie es dann live ist. Und ja, so dieses so als nachts von der Party kommt, vom Hamburger Berg wieder nach Niedersachsen kurz rausfahren und dann so im Auto diese Musik hören. So, da habe ich auch so ein ganz nostalgisches Jugendgefühl einfach.
Mich hat ja immer, muss ich zugeben, diese raue, Rockröhre von Kelly Jones immer so ein bisschen an Rod Stewart erinnert und an das, was der so in den 70ern gemacht hat, also unter anderem auch mit den Faces. Hast du das auch hier festgestellt oder bist du dann jemand, der so dann nerdig, wie du sein kannst, bei den Stereophonics dann auch mal...
Nee, verglichen habe ich die eigentlich nicht. Ich weiß, dass manchmal dann so Freunde von uns, die uns dann ärgern wollten, dann gesagt haben, ja, Kelly Jones klingt wie Bryan Adams.
Okay, gut.
Dann, du hast ja gar keine Ahnung, hau ab.
Ja.
Und Rod Stewart, ja, meine Eltern haben auch Rod Stewart gehört, deswegen wird es mir nicht fern gewesen sein, aber dann Ja, nee, ich habe dann eigentlich nicht so verglichen. Ja,
jetzt auch nicht 1:1, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie manchmal, keine Ahnung.
Ja.
Weil es halt so raspy ist und die beide
ja, auf jeden Fall.
Das so hinkriegen, ganz gut. Aus einer ähnlichen Zeit eben und auch aus einem ähnlichen Fahrwasser, wenn man so will, sind ja eben auch Oasis, die für dich zur Grundausbildung gehören. Und du konntest dich auch immer für Blur begeistern und das betonst du auch, aber denkst du, dass sich das irgendwie ausschließt? Also, dass man nur Fan von einer der beiden Bands sein darf?
Naja, sie haben ja das ein bisschen befeuert, dass es ja da so eine Rivalität geben soll, aber mich kann
ja,
man
ich glaube, es waren auch ein bisschen die Journalisten auch, die da so diese Fehde, also, glaube ich, inszeniert hatten. Oder?
Mich kann man nicht so gut in Lager ziehen. Ja. Also ich bin ja als Hamburgerin auch, ich bin ganz klar zum Beispiel mit FC St. Pauli sozialisiert, durch meinen Papa auch, aber ich bin auch so erzogen, dass man sich auch für den HSV freut, wenn die spielen und ich habe einen Freund, der ist HSV-Fan und wenn die dann gewinnen, auch jetzt gerade sind wir ja immer oft dann in der Nordderby-Situation, dann gratulieren wir uns auch und so. Also ja, so Rivalitäten, also dann irgendwie so persönlich beleidigt zu sein, weil Damon Albarn was zu Liam Gallagher sagt oder umgekehrt, das ist dann nicht so mein Fall. Aber ja, also klar, Britpops auf jeden Fall eine Sache, die ich auch mag. What's the Story, Morning Glory ist schon, das habe ich eine Zeit lang sehr gerne und sehr viel gehört. Habe ich jetzt auch, als wir unseren Termin abgemacht haben für heute, auch mal wieder reingehört und so. War auch schön, ja.
Aber die Mutter aller Fäden oder dieses Fädendenkens ist ja fast so dieses, die Beatles und die Stones.
Und
dass man so in dem einen oder dem anderen Lager ist. Dabei ist es ja tatsächlich so, dass die Bands Kollegen waren und Fans untereinander und überhaupt kein Problem miteinander hatten, sondern eher dann die Fans dann sich entscheiden wollten oder Stellung bezogen haben. Und dann war man entweder Beatles- oder Stones-Fan, wenn man so will. Ich weiß nicht, war das bei deinem Vater auch so? Weil der war großer Beatles-Fan, aber hatte dann aber kein Problem.
Nee, also so bin ich einfach von zu Hause. Ja. Das war bei uns zu Hause nicht üblich, sich so Rivalitäten hinzugeben. Also, nee.
Aber hattest du denn so als Teen oder Twin so Schwärmereien für eine Musikerin, einen Musiker? Du dachtest, oh, schöner Mensch.
Ja, ich weiß, was du meinst, weil ich hätte jetzt vielleicht doch auch Kylie Jones gesagt von den Stereophonics.
Ja.
Den fand ich auch so als Bühnenperson schon cool.
Ja.
Aber ansonsten Brandon Boyd von Incubus natürlich schon auch.
Da.
Ich glaube, da können sich auch alle Geschlechter drauf einigen.
Das ist
einfach auch eine. Genau, an diese Band bin ich auch eher über live, also die habe ich auch das erste Mal auf dem Hurricane Festival gesehen und dann, okay, cool, und dann erst die Platten gekauft und so.
Ich meine, meine Frage war natürlich wirklich auch ein bisschen plakativ und tatsächlich wollte ich ja auch auf Brandon Boyd hinaus. Aber mir ist einfach auch früh klar geworden, als ich diese Band kennengelernt habe, dass das schon ein wahnsinnig gut aussehender, wahnsinnig talentierter Mann ist, der obendrein auch noch sehr nett und sehr witzig ist. und das ich kann das absolut verstehen, da den schon zu mögen. Der Incubus-Hit Drive, der ist für dich eine Partyhymne, sagst du.
Ja, voll.
Dabei ist das Stück doch eigentlich und vor allem so eine recht schöne und vornehmlich akustische Halbballade. Also das ist doch jetzt
da
nicht...
Da wirst du dich aber wundern, wie ich im Club zu der halbakustischen Ballade dann doch abhotten kann. Ja, gut, ich habe schon einen etwas exaltierten Tanzstil vielleicht auch.
Ja.
also es setzt auch bei mir ganz viel Energie frei, der Song. Ja.
Aber ist das dann vielleicht auch dein SchauspielerInnen-Gen, was da so mitschwingt, wenn so tanzt?
Ich weiß
dass
nicht.
Dass du kein Problem hast, damit aus dir rauszugehen oder dass du kein Problem damit hast, wenn dir Leute dabei zusehen?
Ja, also ich mache es nicht deshalb, aber ich kann mich gut zumuten.
Aber du hast es vorhin schon leicht angedeutet, aber du sagst von dir selber, du bist ein Feiertyp und du bleibst gerne bis zum Schluss und tanzt gerne wild und am liebsten zu Hey Boy, Hey Girl von den Chemical Brothers.
Ja, auch richtig geile Tanzhymne, ja. Ah, liebe ich einfach. Also wenn man so will, tanzt, dass einem das Herz richtig ist. Weil ich bin eigentlich sonst nicht so ein Cardio-Typ. So. Und genau, ja, also auch eher auf der ungesunden Seite. Ja, ja. genau, aber dann, also ja, das ist dann eher so mein Training, dass man halt so wirklich tanzt, dass man schwitzt und das Herz pocht und so. Ja.
Aber dass du die Chemical Brothers nennst, ist natürlich auch so ein bisschen bezeichnend, weil ich das Gefühl habe, dass die so die Elektroband für Gitarrenfans sind, ne?
Echt? Ah ja, okay.
Oder? Also für mich war das immer so, dass das, also gerade durch den Song Block Rockin' Beats, dass einfach so klar war, Mensch, die machen irgendwie elektronische Musik, die aber irgendwie wirkt wie Rockmusik.
Mhm. Ja, ich bin jetzt nicht so die Chemical Brothers Expertin, da gibt es bestimmt andere, die dazu viel mehr Wissen haben. So, nee, das ist einfach so ein Lied, das mir so beim Ausgehen begegnet ist und dass ich mir da, das ist auch so ein Lied, das ich mir schon beim DJ gewünscht habe, zum Beispiel. Ne? Also so, deswegen habe ich das mitgenannt, ja.
Wir haben ja bisher hier vor allem von männlich geprägter Musik geredet, aber du engagierst dich auch für das Netzwerk Music Women Germany. Und das ist ein bundesweiter Dachverband aller Musikfrauen und sich als weiblich identifizierender, nicht-binärer Person sowie ihre Netzwerke in der Musikbranche. Kam bei dir irgendwann der Punkt, wo du festgestellt hast, dass in der Rocklandschaft Frauen eher eine Ausnahmeposition einnehmen?
Also als ich angefangen habe, Musik selber zu machen, wäre ich, wenn du mich das gefragt hättest, hätte ich immer gesagt, hä, nee, ich mache Trauchmusik, ich habe das Gefühl, mir steht die ganze Welt offen, ich muss sie einfach nur machen. Und im Laufe meines Berufslebens habe ich dann irgendwann mich auch mehr eben mit so Gender Pay Gap beschäftigt. Und wenn du dann einmal nur kurz in die Zahlen recherchierst, also für künstlerische Berufe oder jetzt konkret für die Musikbranche, Quote von Musikerinnen auf der Bühne, wie ist die GEMA verteilt, wie werden Künstlerinnen im Radio präsentiert, was da der Anteil, dann kommen dir wirklich die Tränen und dann merkst du, dass du von so Parität ganz, ganz weit entfernt bist. Ja. Und da, ja, da bin ich mittlerweile auch ungeduldig. Ne? Weil, also ne, die Gleichheit der Geschlechter ist in unserem Grundgesetz verankert und ich will jetzt einfach auch, dass das umgesetzt wird. Also ich will das einfach nicht mehr haben, dass es halt Benachteiligungen gibt aufgrund des Geschlechts. Und ich will darüber auch nicht mehr diskutieren. Ja. Die Fakten sind die Fakten. So. Also ich kann nicht bis zum Ende meines Lebens rumsabbeln mit Leuten, die sagen, nee, das gibt's ja nicht und so. Das sind alles nur beknackte Glaubenssätze, an denen Leute festhalten. Ich kann das verstehen. Ökonomie und Theologie sind auch ganz eng miteinander verbunden und so. Ne? Wir denken nicht in Ideen, wir denken nur in Ideologien und so. Mir geht's auch nicht anders, ich bin ja Teil davon, ne? Aber nee, also es muss was passieren und leider ist es sogar so, dass obwohl es vielleicht mehr Aufmerksamkeit für das Thema gibt, das noch lange nicht heißt, dass das Thema abgefrühstückt ist, ne? Oder eigentlich sogar
nee, im Gegenteil, das geht ja gerade erst eigentlich los.
Ja, und sogar jetzt so für die letzten Jahre gab es dann kurz mal so eine Entspannung, aber ja, also der Anteil von KünstlerInnen auf Bühnen, auf Festivalbühnen zum Beispiel, da ist die Quote dann sogar jetzt vor kurzem in einem der letzten Jahre wieder runtergegangen. Ne? Also klar, durch die Corona-Pandemie muss man alles nochmal gesondert betrachten, so, aber es ist auf jeden Fall kein Grund, Hurra zu schreien. Und ja, es ist eher für Künstler gut, ein bisschen so einen Schulterschluss auch zu machen mit anderen. Und das ist natürlich also ich bin ja auch eine Künstlerin, die viel im stillen Kämmerlein arbeitet und dann nicht so die Gruppe sucht oder ja nur meine kleine Gruppe, ne? Aber nicht so rausgeht in jedem Moment und ja, man hat auch manchmal das Gefühl, jeder kämpft für sich allein und so und dadurch sind wir natürlich auch besiegbar, weil wir halt keine Phalanx sind, die so sagt, nö, so geht's halt nicht. Ja, deswegen versuche ich mich für solche Initiativen auch zu engagieren mit dem, was mir an Kraft zur Verfügung steht.
Also ich hoffe, dass sich dahingehend Dinge optimieren und verbessern in den nächsten Jahren und so schnell wie möglich. Eine Sache, die ich finde, die sich zum Positiven langsam wendet, ist, dass zum Beispiel dieses männerdominierte Genre Rockmusik in all seinen Facetten mittlerweile immer weiter aufweicht und dass es ganz viele FlinterkünstlerInnen gibt, die da, also die halt Rockmusik machen und die wenigstens irgendeine Position in einer männlichen, in einer männlich dominierten Rockband bekleiden und dass da was passiert tatsächlich. Und keine Ahnung, es gibt ja auch angeblich auch Statistiken, die belegen, dass die meisten Gitarren in den letzten Jahren von Frauen gekauft wurden und so weiter. Also es scheint ja irgendwas sich zum Positiven zu wenden.
Und, ja, das wäre auf jeden Fall schön.
Und bei dir war es ja dann tatsächlich auch irgendwann so, wo dir Bands wichtig wurden, die tatsächlich ja auch von Frauen wenigstens angeführt werden. Also Bands wie No Doubt, Garbage und Hole und Portishead oder eben halt Smashing Pumpkins Gitarristin Darcy Radsky war... Bassistin, ganz natürlich. Und waren das auch... Musikerinnen, die dich dazu motiviert haben, selbst Musik zu machen? Also war das so, hatten die so Vorbildfunktion für dich?
Wahrscheinlich schon. In dem Moment habe ich das nicht realisiert. Also dass diese intellektuelle Auswertung kommt Rückschau, ne? Wenn du auch selber dir die Bedeutung von so Vorbildern bewusst machst, auch so für nachwachsende KünstlerInnen. Ja, ich denke schon. Also bis auf Darcy sind natürlich alle genannten KünstlerInnen nicht selber Instrumentalistinnen in ihrer Band gewesen. Das ist dann nochmal was anderes. Ja, doch, natürlich Courtney Love schon bei Hole. Aber ja, also ich denke auf jeden Fall. Also ich...
Was ich ein bisschen süß finde, ist, du hattest mal Shirley Manson auf dem Reeperbahn-Festival getroffen. Ja. Die saß ja da in der Jury und sie meinte wohl zu dir, you're doing right, girl.
Ja, sie ist, also ja. Es war ein interessantes, so ein kleiner Gesprächskreis und ich bin mich wirklich also nicht getraut, irgendwie viel zu fragen, aber nachdem sie selber so ein bisschen erzählt hatte von ihren Versuchen, auch eine Solo-Karriere zu machen und man dann gesehen hat, dass, okay, es ist einfach Shirley Manson von Garbage und ihr werden als Solokünstlerin dann dieselben Steine in den Weg gelegt, wie ich es von Künstlerinnen aus meiner Szene höre. Das war so gleichzeitig total frustrierend, dass es einem direkt die Tränen so in die Augen treibt und gleichzeitig auch irgendwie so, okay, sogar ihr geht's so. Also wir sind irgendwie, man fühlte sich halt so, ach, ich bin nicht die Einzige, die so das so wahrnimmt. So, ne? Und dass man dann, das auf jeden Fall für mich auch ein Gespräch war, wo ich gecheckt habe, ja, es ist so leicht, Leuten zu sagen, ja, du bist das Problem, dass eine Sache nicht klappt, aber wenn das Problem strukturell ist, dann braucht es auch eine strukturelle Lösung, fertig, aus.
Ja.
Ne? Dann kannst du nicht anfangen, bei den Leuten rum zu kritisieren, sie müssten das und das und das machen und diese Entscheidung war halt leider falsch, deswegen interessiert sich niemand für dich und so. Und ganz kompliziert wird es ja, wenn plötzlich die Kunst entstehen soll und es ist so ein marktwirtschaftlicher, kommerzieller Gedanke dahinter. Ne? Also, ja.
Du hast irgendwann Contemporary Dance studiert.
Ja, das gehört so in der Schauspielschule.
Oder Modern und Contemporary.
In der Schauspielschule hast du ja alles, ne, singen, tanzen, fechten und zum gerade im Tanz hatten wir tolle Dozentin und da genau, hatten wir dann auch so Contemporary Hip-Hop auch und so Ballett, alles machst du da.
Und da hast du dann getanzt zu Portishead unter anderem. Also
ja, genau, da hast du natürlich dann so, ja, Semesteraufgabe, eigene Choreo, 5 Minuten zu diesem Thema, Kontaktimprovisation und so und dann... haben ich und meine Kommilitonen da so Portset-Sachen. Das war toll, dann konnte man immer auch seinen eigenen Musikgeschmack den anderen so mitteilen. Das war schön.
Was ich interessant finde, ist, du hast dann irgendwann Amy Winehouse im Fernsehen gesehen in einer Sendung. Sie hat tatsächlich was von ihrem, hier in Deutschland ja eigentlich durchaus unbekannten Debütalbum Frank gesungen.
Ist das,
ne,
so unbekannt?
Also
mir ist das viel näher als dieses zweite.
Also ich hatte das Gefühl, dass ja, vielleicht ein Thema in UK war, aber nicht zwangsläufig hier. Also ich habe sie zumindest erst, wie wahrscheinlich die meisten, mit dem zweiten Album dann kennengelernt.
Ja, da war ich dann schon wieder fast ein bisschen auf einer anderen Schiene. Und ja, genau, ich habe sie in einer Talkshow gesehen, weiß gar nicht mehr, was das war. Und da war sie so, da sah sie auch noch ganz anders aus als später, als es dann so größer geworden ist, ne? Und vielleicht, ja, kann man ja sagen, Mainstream geworden ist. Wirkte so ganz fast ein bisschen unsicher. Die hatte auch noch einen anderen Look. Und ich weiß noch, ich habe als Mädchen früher gerne so ein, ich hatte immer schon einen sehr seltsamen Kleidungsstil und eine Zeit lang trug ich einen alten Sweater von meinem älteren Bruder, den ich auf links gedreht habe. Den Kragen habe ich abgeschnitten und der war schon so total zerfetzt und darunter habe ich dann so einen Longsleeve getragen und dann so geringelte Strumpfhose, abgeschnittene Jeans-Hotpants. So bin ich halt rumgelaufen und so einen ähnlichen Pullover hatte sie auch an. Also sie sah wirklich komplett anders aus, also nur der Lidstrich war vielleicht schon da oder so. Ne? Und war auch noch so ein bisschen, also hatte noch einen anderen Körper irgendwie. Ne? Und es war irgendwie, aber allen ist da echt die Kinnlade runtergeklappt. Ne? Und dann gucken sie alle so zu James Last, der dann irgendwie so sagen, so, ja, was haben wir da denn jetzt gerade erlebt, James Last? Und der sagt, ja, sie hat einfach eine tolle Stimmführung, ganz tolle Künstlerin. Ja. Und so, und ich so, ja, allerdings.
Aber du hast zu der Zeit wohl ernsthaft damit noch drüber nachgedacht, ob du Schauspiel studieren möchtest.
Mhm, ja, genau, das war so die Zeit, als
der Auftritt hatte anscheinend so eine Art Impact, der hat irgendwas in dir ausgelöst, dass du das dann getan hast, oder?
Nee, ausgelöst nicht unbedingt, aber ich verbinde das so, das fällt in diese Zeit. Ja. Also wenn ich an so diese Amy Winehouse-Platte jetzt höre, dann erinnere ich mich, ja, okay, das war die Zeit, wo ich das viel gehört habe und genau.
Und du hast natürlich, wie fast jedes Kind, hast du aber früher erst Blockflöte gelernt. Du spielst bei den Live-Auftritten spielst du Bass.
Mhm.
Du kannst auch Gitarre spielen, zumindest intuitiv.
Ich bin Autodidaktin an der Gitarre, wie man so schön sagt.
Du spielst natürlich auch Synthesizer, weil du eben auch Piano spielen kannst. Du hast, als du 9 warst, angefangen mit Pianounterricht und das 10 Jahre lang durchgezogen. Woher kam da die Motivation, dich da so, also erstmal dich in das alles so reinzufuchsen, aber vor allem auch 10 Jahre lang Klavierunterricht durchzuziehen? Also ich meine, das erfordert ja schon ein Mindestmaß an Disziplin.
Ja, aber ich weiß, ist das so ungewöhnlich? Ich glaube, so viele, die ein klassisches Instrument anfangen, es ist dann, also es strukturiert natürlich auch deine Woche gut, ne? Und also ich fand es irgendwie total normal, das so lange durchzuziehen, bis ich dann eben Abitur gemacht habe und dann auch zu Hause ausgezogen bin und so. Und dann, ach, da war meine Klavierlehrerin, aber auch süß war dann so, als es dann auf mein Abitur zuging, dann meinte sie so, ja, wenn du dann dein Abi hast und so, dann sind erstmal andere Sachen wichtig und dann geht hier unsere Reise zusammen auch wahrscheinlich vorbei und so. Also, aber ich würde schon sagen, ich habe im Klavierunterricht auch, also sehr viel für mein Leben gelernt. Das klingt so ein bisschen pathetisch, ne? Aber ich habe zum Beispiel gelernt zu lernen, also so eine Methodik und so, die ich, die wahrscheinlich auch mich dann so durchgebracht hat, weil Schule an sich fand ich schon auch überwiegend eine Zumutung. Also es ist für mich auch Zeitverschwendung ist eigentlich der Begriff, den ich dafür wähle.
Du hast dich auch sehr in einen Tokotronic-Song verliebt, Schritte auf der Treppe aus dem 96er-Album Wir kommen, um uns zu beschweren. Und der nimmt für dich so ein bisschen so eine Ausnahmestellung ein, sprich da scheint das so ein bisschen für dich auf den Punkt zu kommen, dass Schule für dich eine Zumutung oder
eine
Zeitverschwendung ist.
Ja, so eine Trostlosigkeit und so komplett fehl am Platz und alles ist irgendwie, alles kommt dir komisch vor, aber alle tun so, als wäre es das Normalste der Welt. Also angefangen von dem, dass man so früh aus dem Bett gejagt wird und irgendwie komplett gegen seinen Biorhythmus und nein, man gewöhnt sich als Eule nicht an einen Lerchen-Biorhythmus, nochmal für alle zum Mitschreiben. Das fand ich alles furchtbar. Also und auch ja, also klar, natürlich auch da die meiste Zeit, die ich zur Schule gegangen bin, war ich auch ja eher in so einem gutbürgerlichen, mittelständischen Milieu. Und da habe ich mich schon ein bisschen als Outsider empfunden. Aber natürlich ist auch diese, diese Selbstwahrnehmung als, ah ja, ich bin der Außenseiter der Gruppe, sowas, was Künstler sich auch gerne im Nachhinein so drauf schaffen, um irgendwie so ihren Beobachterstatus noch so ein bisschen zu untermauern. Weil, also ich war jetzt nicht der Klassenaußenseiter, ja. So, ne? Ich hatte eine Clique, ja. ich hatte Freunde, ich kam auch die meiste Zeit gut zurecht, aber tatsächlich gab es dann auch eine Phase, wo ich so richtig rebelliert habe, da wurde ich dann auch rausgeworfen und so aus der Klasse und ja, also aber alles in allem fand ich das schon, also es kam mir immer so vor, als ob da das doch irgendwie, also nicht so das Dollste von der Welt ist. Ich war froh, als es vorbei war. Ich war richtig froh.
Ja. Du beschreibst dich auf jeden Fall als Hamburger Dern, spricht man so aus, Dern?
Hamburger Dern.
Dern, ja. Und hast zwei Hamburger Musikströmungen sehr stark mitgenommen. Einerseits das deutschsprachige Hip-Hop-Ding und andererseits eben auch die sogenannte Hamburger Schule. Mhm. Also wie gesagt, Tokotronic haben wir gerade genannt. Und Songwriter und Bands wie zum Beispiel Nils Kopbruch und Element of Crime und Tomte, Ketka, also vieles, was eben aus diesem Hamburger Kontext stammt oder darin stattfindet, hatte starken Einfluss auf dich, gerade auch, wenn es darum geht, auf Deutsch zu texten.
Mhm. Ja, also genau, wenn wir jetzt ja so, du hast mir ja geholfen, jetzt meine die Musik meines Lebens ein bisschen in so eine Zeitleiste zu bringen, weil für mich ist das ja so ein Kettenkarussell in meinem Kopf, so, wer was rauscht gerade wieder vorbei. Genau, und ich habe natürlich, als ich so, meine ersten Musikkontakte sind alle englischsprachig, ne, wo du dann auch so natürlich ganz automatisch erst auf die Musik reagierst und dann vielleicht irgendwann auf den Text. Aber man muss ja sagen, den habe ich ja am Anfang gar nicht verstanden. Und ich habe natürlich auch wie alle anderen mitgesungen und konnte gar kein Englisch. Also, ne, und dann irgendwann da hinzukommen, dass, also weil für mich war deutsch gesungene Musik komplett abturnt, eine ganz lange Zeit. Mhm. Für mich war das Schlager oder auch irgendwie super häufig natürlich so cheesy und also totale Antipathie, aber dann so mit Bambule von den Beginnern und dann auch so Erstkontakt Tomte, Ketka, dann ey krass, das ist ja voll geile Gitarrenmusik und die Texte sind überhaupt nicht, ich habe überhaupt kein Fremdschamgefühl, ich liebe es einfach nur. Und da hat das natürlich, ja, das war für mich dann natürlich schon ein erhellendes Moment.
Und du hast ja dann deine Band August August mit David Hurst gegründet. Mhm. Und der hat in der Goldsmith University of London Musik studiert. Und ihr habt euch dann aber in einem Popkurs in Hamburg kennengelernt. Was darf ich mir darunter vorstellen?
Popkurs, also ausgeschrieben, Kontaktstudiengang Popularmusik. Ja. Das ist so eine... Talent-Melting-Pot, den es einmal im Jahr in Hamburg gibt, an der Hochschule für Musik. Und da haben sich laut Erzählung schon einige Bands getroffen. So, wir sind Helden beispielsweise, da, über die wird es gesagt, dass sie sich dort trafen. Oder ja, wer denn noch? Ja, ist mir gerade entfallen.
Ist auch nicht so.
Genau, und halt auch Dave und ich. Ja. Und genau, ich hatte schon immer so mit diesem mit dieser Veranstaltung so geliebäugelt. Es wurde so von außen an mich herangetragen. Hey, hast du davon gehört? Wäre das nicht das für dich, was für dich? Und so. Und ich hatte dann immer keine Zeit, weil ich wieder irgendwo im Theater war. Aber also in mir ist dann immer stärker der Wunsch gewachsen, so nachdem ich dann mein erstes Engagement am Theater hatte, ich will irgendwie noch mehr in diese Richtung, dass ich eine eigene Künstlerin bin mit so einem eigenen Repertoire und es soll mit Musik sein so und dann, aber ich will nicht eine Einzelkünstlerin sein am Piano, ich will eine Band haben und mit diesem Wunsch so formuliert bin ich da in diese Truppe gekommen, habe am ersten Tag Dave kennengelernt, dann haben wir direkt unseren Song geschrieben und sind seitdem eine Band. Also für mich 100% das erreicht, was ich davon wollte. So, ne?
Euer Bandname ist ja so, der ist ja halt gedoppelt und das mit diesen Doppelungen in Bandnamen hat ja fast schon Tradition. Also es gibt ja Liquid Liquid und The und Everything Everything und Django Django und Alaska Alaska und Duran Duran und Talk Talk und Fu Fu und Shoo Shoo und Attack Attack und Slowly Slowly und so weiter und so fort. Was hat es denn mit eurem August August auf sich? Oder ist das August August?
Nee
schon August
August. August August.
Ja.
Ist gar nicht so, also genau, das ist inspiriert von einer frühen Folge der drei Fragezeichen, wo ich mich als kleines Kind schon immer zu gegruselt habe und da fand ich dann immer so als kleines Mädchen diese Figur August August so interessant, auch so ein Der kommt dann so dazu zu den drei Fragezeichen, kann eine Folge mit ihnen verbringen, ist super nett, auch ein bisschen geheimnisvoll. ja, hat so eine, genau, also, ja, ich weiß, ja, irgendwie, ach, kann man ja gar nicht, warum man sich manchmal mit Sachen identifiziert, kann man ja gar nicht so richtig erklären. Und das habe ich dann mal so in den Raum geworfen, weil wir Bandnamen wirklich gesucht haben. Und dann, ja, das klingt doch gut. Ja, geil. Mal lass es uns machen. Also ich glaube, die besten Sachen sind eh so, ja, fuck off, wir machen das jetzt. Und genau hinterher stricken wir dann so eine Erzählung drumherum.
Und 2016 ist euer Debütalbum erschienen, Sag Du. Mhm. Und darauf gibt es, ja, ich würde es als Indie-Pop mit akustischem Folk-Einfluss beschreiben. Mhm. Und inspirieren lassen habt ihr euch dafür vom Soul-Singer-Songwriter Fink zum Beispiel aus England oder eben dem schwedischen Singer-Songwriter José González und dessen Band Junip. Und Ende Februar ist dann euer zweites Album Liebe in Zeiten des Neoliberalismus erschienen. Und du sagst, vor und während der Arbeit an dem Album hast du viel John Frusciante, Matt Season, das Unplugged-Album von Alice in Chains gehört oder The Cure und The War on Drugs, was man, finde ich, auch dem ersten Song auf der Platte dann durchaus auch anhören kann.
Ja,
ich meine, das ist
gerne.
Gerne. Und genau, und dann. Und wie haben so diese Hörgewohnheiten Einzug in die Musik gehalten? Also ist das dann bei euch auch so, dass du mit deinem Bandpartner Dave, dass ihr so zusammenkommt und dass ihr vielleicht so eine Art musikalisches Moodboard habt und dass du dann so sagst, pass auf hier, bei Matt Season im dritten Song, da diese Gesangsharmonie, wie die strukturiert ist, sowas hätte ich gerne in unserem Song XY in der Art ungefähr und dann feilt ihr da dran? Oder ist das gar nicht, dass ihr da so planstammmäßig dran geht?
Nee, es bleibt eher intuitiv und dann, also wir haben natürlich Überschneidung auch in den Sachen, in denen wir hören, aber auch durchaus so ganz unterschiedliche Hörgewohnheiten und wir arbeiten ja zusammen mit unserem Produzenten Monty und der hat auch ein gutes Talent dafür, uns beide so zu ja, so ein Blend aus uns zu machen, dass wir beide mit unseren Einflüssen und auch unseren Temperamenten gut zur Geltung kommen und daraus dann was Neues entsteht. Also das erkennt er schon ziemlich gut, finde ich, was zwischen uns so passiert. Also wie wir uns ergänzen, aber auch so Reibungen entsteht und also, dass wir so konkret selber unsere Referenzen auschecken, während wir die Sachen produzieren, das ist überhaupt nicht so. Also
ja.
Eher hinterher merkt man dann, ah ja, okay und nee, es ist ja, eher so, du füllst das Gefäß die ganze Zeit und dann gehst du halt rein in die Probe oder in die Aufnahmesession und dann lassen wir so rausfließen. Also wir sind nicht so Leute, die sich viel ausdenken, so am Reißbrett oder so zum Beispiel gar nicht.
Klar.
Ich weiß, ich finde auch, dass mein ewiges Faszinosum wird bleiben, das Konzeptalbum. Also wahrscheinlich schon, wenn ich die erste Seite schreiben soll, würde ich nicht das so zerfasern. Aber
das, obwohl deine Eltern Genesis gehört haben. Die
ja, aber damals habe ich ja noch nicht in Alben gedacht, sondern nur komplett im Moment gewesen.
Ja. Liebe Katrin, ich danke dir vielmals und wünsche dir ganz viel Erfolg mit August August. Und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast hier fürs Gespräch.
Na klar.
Und ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge von der Soundtrack meines Lebens dann wieder hören. Und bis dahin, bleibt gesund. Euer Jan Schwarzkamp. Tschüss, Katrin.
Tschüss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.